Verehrte Hörer, wir bringen jetzt Nachrichten. Anschließend wiederholen wir einen Beitrag aus unserem heutigen Rundschau am Morgen. Israelische Truppen haben heute Mittag die zu Jordanien gehörende Altstadt von Jerusalem besetzt. Dies gab ein Militärsprecher in Tel Aviv bekannt. Er sagte, der ursprüngliche Plan, die Eroberung ohne Kampf zu vollziehen, sei fehlgeschlagen. Die israelischen Soldaten hätten jedoch Anweisung gehabt, die heiligen Stätten der verschiedenen Religionen in Jerusalem zu schonen. Nach seinen Angaben ist der israelische Teil der Stadt durch jordanisches Geschützfeuer erheblich zerstört worden. Über 500 Menschen sollen getötet oder verwundet worden sein. Dem Vernehmen nach hat die jordanische Artillerie auch das Hauptquartier der UN-Truppen in Jerusalem in Brand geschossen. Am Vormittag hatte bereits ein israelischer Sprecher bekannt gegeben, die ägyptische Stadt Gaza sei erobert worden. Dabei sei der größte Teil der sogenannten Befreiungsarmee für Palästina in Gefangenschaft geraten. Die amerikanische Nachrichtenagentur UPI meldete, nach Ansicht militärischer Kreise sei es nur eine Frage der Zeit, wann auch die Stadt Bethlehem in die Hände der israelischen Truppen fallen werde. Sprecher des israelischen Oberkommandos hätten außerdem erklärt, israelische Panzer seien auf der Halbinsel Sinai weiter im Vormarsch und befänden sich nur noch etwa 120 Kilometer vom Suezkanal entfernt. Über Aktionen der arabischen Truppen liegen gegenwärtig keine ins Einzelne gehenden Nachrichten vor. Die syrischen Streitkräfte meldeten den Einmarsch in zwei israelische Dörfer nördlich von Jerusalem. Die Bemühungen um eine Beendigung der Kampfhandlungen im Nahen Osten auf diplomatischen Wege sind heute verstärkt fortgesetzt worden. Der israelische Ministerpräsident Eshkol appellierte in einer persönlichen Botschaft an den sowjetischen Regierungschef Kosygin, die Sowjetunion möge sich ebenfalls für die Befriedung des Nahen Ostens einsetzen. Kosygin empfing unterdessen in Moskau den ägyptischen Botschafter Galip zu einer Unterredung. Die rumänische Regierung sandte an Ägypten und Israel Noten, in denen beide Staaten ersucht werden, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen und ihre Differenzen auf dem Verhandlungswege zu regeln. Der britische Premierminister Wilson leitete dem Vernehmen nach eine diplomatische Aktion mit dem Ziel ein, neben Großbritannien auch die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion und Frankreich zum Eingreifen in den israelisch-arabischen Krieg zu veranlassen. Die schwedische Regierung forderte ein schnelles und wirksames Eingreifen des Weltsicherheitsrates. Der Rat will am Nachmittag in New York erneut zusammentreten, um einen gemeinsamen Waffenstillstandsappell an die kriegführenden Mächte im Nahen Osten zu erarbeiten. Nachdem sich der Sicherheitsrat gestern vertagt hatte, kam es mehrfach zu Konsultationen zwischen den Ratsmitgliedern über diesen Appell. Unter anderem konferierte der amerikanische UN-Chefdelegierte Goldberg mit seinem sowjetischen Kollegen Fedorenko. Die arabischen Staaten haben unterdessen eine Reihe von Maßnahmen gegen den Westen getroffen. Ägypten sperrte heute Vormittag den Suezkanal für die gesamte internationale Schifffahrt. Nach dem Libanon stellten auch der Irak, Kuwait und Algerien ihre Öllieferungen an die Vereinigten Staaten und Großbritannien ein. Radio Kairo und Radio Damaskus forderten die arabische Bevölkerung zu Protestdemonstrationen gegen amerikanische und britische Einrichtungen im Nahen Osten auf. Als Folge mehrfacher Übergriffe auf diplomatische Gebäude der beiden Staaten wurde inzwischen in Kairo ein allgemeines Demonstrationsverbot ausgesprochen. Die amerikanischen Staatsbürger im Kriegsgebiet im Nahen Osten sind heute angewiesen worden, in die Heimat zurückzukehren. Ein erstes amerikanisches Passagierflugzeug startete von Beirut aus. Die diplomatischen Missionen Großbritanniens im Nahen Osten wurden angewiesen, die Heimreise von Briten zu erleichtern, die die arabischen Länder verlassen wollen. Die Interessenvertretung der Bundesrepublik in Kairo teilte mit, sie bemühe sich weiterhin um Möglichkeiten zur Evakuierung aller Deutschen aus Ägypten. Das Bundeskabinett ist angesichts der verschärften Lage im Nahostkrieg für heute Abend zu einer Sondersitzung einberufen worden. Dem Vernehmen nach soll dabei die künftige Haltung der Bundesregierung eingehend erörtert werden. Der Krisenstab des Bundeskabinetts wird bereits am Nachmittag über die neueste Situation im Vorderen Orient beraten. Das Deutsche Rote Kreuz hat gegenüber dem Internationalen Komitee der Organisation in Genf seine Bereitschaft zu humanitärer Hilfe in den Ländern des Nahen Ostens zum Ausdruck gebracht. Der Berliner Senat hat heute 100.000 Mark für humanitäre Maßnahmen in Israel zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sollen den zuständigen israelischen Stellen zum Einkauf von Medikamenten zugeleitet werden. Mit den schweren Zwischenfällen während des Schah-Besuchs in Berlin sowie ihren Ursachen und Folgen hat sich heute der Senat befasst. Anschließend wurde mitgeteilt, dass der regierende Bürgermeister Alberts sowie die Senatoren Büsch, Stein und Hoppe am Donnerstag vor dem Abgeordnetenhaus zur Entwicklung an den Berliner Universitäten und zu den Zwischenfällen Stellung nehmen werden.
6. Juni 1967, RIAS 1 Nachrichten. Es fehlt die Meldung, dass 2 oder 3 israelische Panzerdivisionen im Vormarsch auf den Suezkanal sind.
Wie bekannt hat Präsident Nasser heute Vormittag den Suezkanal gesperrt. Wir haben den früheren Staatsminister im britischen Außenministerium, Anthony Nutting, der wegen Meinungsverschiedenheiten mit der Regierung Anthony Eden zur Zeit der Suezkrise im Jahre 1956 zurückgetreten war, gefragt, warum Nasser diesen Schritt unternommen habe. Anthony Nutting sagte,
I think he's done it as a cautionary move to prevent the canal being blocked by the bombing of a ship actually going through the canal. The canal, after all, is very, very narrow. And if there were an attack on a ship...
Ich glaube, er hat es als Vorsichtsmaßnahme getroffen gegen Bombenangriffe, denn der Kanal ist sehr eng und wenn ein Schiff im Kanal angegriffen wird, und zwar ein Schiff, das gerade in der Mitte des Kanals fährt, dann würde dieser vollkommen blockiert werden. Schließlich und endlich sind doch britische Schiffe angewiesen worden, den Suezkanal zu meiden und es kann überhaupt wegen der Feindseligkeiten nicht sehr viel Schifffahrt durch den Kanal geben. Ich würde annehmen, dass die Amerikaner dieselben Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben und ihre Schiffe vor der Benutzung des Kanals gewarnt haben. Eben um eine Schädigung des Kanals zu vermeiden, falls irgendein anderes Schiff durchfährt, hat Nasser diese Maßnahmen getroffen. Radio Kairo brachte gestern eine Meldung, nach der israelische Flugzeuge ein französisches Schiff im Kanal angegriffen hätten. Und das war der Anlass, die Schifffahrt, wie es, so glaube ich, heißt, die Schifffahrt im Augenblick zu suspendieren. Soweit Anthony Nutting. Natürlich ist dieser Schritt Präsident Nassers für die Erdölwirtschaft in Westeuropa eine sehr ernste Angelegenheit. Besonders wenn man dazu nimmt, dass der Irak und Kuwait kurz nach der Meldung über die Schließung des Suezkanals bekannt gaben, dass diese beiden Länder die Pipelines nach dem Westen ebenso gesperrt haben. Dagegen ist nur zu sagen, dass man in britischen Regierungskreisen die Bedrohung der britischen Erdölvorräte heute noch nicht sehr ernst nimmt, weil ja die großen modernen Öltanker auf die Route um das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet werden können.
Heinz Beran von der BBC erläuterte die britische Ansicht zur Schließung des Suezkanals.
Die israelischen Panzerverbände haben in den letzten Stunden auf der zu Ägypten gehörenden Sinai-Halbinsel ihren Vormarsch in Richtung auf den Suezkanal fortgesetzt. Nach letzten Berichten stehen die Spitzen nur noch etwa 100 Kilometer östlich des von Ägypten inzwischen gesperrten Kanals. Das israelische Oberkommando in Tel Aviv gab bekannt, der Straßenknotenpunkt Abu Awaykila südöstlich des an der Mittelmeerküste Sinais gelegenen Ortes El Arish sei von Panzereinheiten erobert worden. Damit hätten die israelischen Truppen die in Ost-West-Richtung durch die Sinai-Halbinsel verlaufende Straße erreicht, deren Endpunkt in Ismailia am Suezkanal liege. Zuvor war in Tel Aviv mitgeteilt worden, dass israelische Truppen den jordanischen Teil Jerusalems besetzt haben. In der zu Israel gehörenden Neustadt sind durch jordanische Artilleriefeuer schwere Schäden entstanden. Unterdessen erklärte das Oberkommando der ägyptischen Streitkräfte in Kairo, die Truppen der arabischen Länder widersetzten sich dem feindlichen Angriff mit allen Kräften, jedoch könne die umfangreiche Intervention amerikanischer und britischer Flugzeuge eine Wendung des Kampfgeschehens herbeiführen. Trotz schwerer Verluste würden die Israeli ihre Luftwaffe mit fremder Hilfe fortwährend ergänzen. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die sich gestern in dem Konflikt für neutral erklärten, hatten ähnliche ägyptische Beschuldigungen bereits scharf zurückgewiesen. Die offiziöse ägyptische Mittelost-Nachrichtenagentur kündigte inzwischen an, die Regierung in Kairo erwäge den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Auch an den anderen Fronten konnten die israelischen Truppen Erfolge erzielen. Ein israelischer Sprecher gab bekannt, die ägyptische Stadt Gaza sei erobert worden. Dabei sei der größte Teil der sogenannten Befreiungsarmee für Palästina in Gefangenschaft geraten. Am Sitz der Vereinten Nationen in New York sowie in den westlichen Hauptstädten und in Moskau werden die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des bewaffneten Konflikts im Vorderen Orient fortgesetzt. In Moskau beriet das Politbüro der KPdSU über die Situation.
Rias 1 am 6. Juni 1967, es ist jetzt 17.30 Uhr.
Zum Situationsbericht aus Israel meldet sich jetzt Wolfgang Marwitz.
Knapp 36 Stunden nach Ausbruch des Krieges zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten gehen die Kämpfe an allen Fronten mit unvermindeter Heftigkeit weiter. Die israelischen Panzer, Artillerie und Infanterieverbände konnten im Laufe des heutigen Tages an der ägyptischen Sinai-Front neue Erfolge erzielen. Nach lang anhaltenden Gefechten fiel am Mittag die 100.000 Einwohnerstadt Gaza in die Hände der Israelis, womit nunmehr der ganze Gazastreifen, das Zentrum der ägyptischen Palästinaflüchtlinge, besetzt ist. Auch auf der Sinai-Halbinsel schließen die Truppen unter ständiger Feindberührung weiter in Richtung Suez vor und eroberten verschiedene Ortschaften. Doch während die Nachrichten von der Sinai-Front nur spärlich eingehen, richtet sich das Hauptaugenmerk auf die schweren Kämpfe in und um Jerusalem. Die geteilte heilige Stadt liegt seit gestern früh unter einem ununterbrochenen Artilleriefeuer der Jordanier. Bislang wurden bei den Kämpfen allein auf israelischer Seite mehr als 500 Zivilisten verwundet. Übrigens hat der hiesige Generalstab mit Hinblick auf den Appell des Papstes seine Soldaten angewiesen, die historischen religiösen Stätten von Jerusalem zu schonen. Während die Schlacht um die heilige Stadt noch im Gange ist, gelang es den Israelis nördlich von Jerusalem weiter nach Jordanien einzudringen und verschiedene Städte und Ortschaften zu besetzen. An der israelisch-syrischen Grenze schließlich kam es im Laufe des Tages zu einem Gegenschlag gegen die Syrer, die am Morgen versucht hatten, mit Panzern und Infanterieeinheiten die Kibbuzim in Galiläa anzugreifen. Während die Bodenoperationen weitergehen, wird der Luftraum im gesamten Kampfgebiet von den Israelis kontrolliert. Nach den überraschenden Anfangserfolgen des gestrigen Tages, bei denen es den Luftwaffenpiloten gelang, annähernd 400 arabische Maschinen zu zerstören, ist es heute in Israel nur zu einem Angriff eines irakischen Bombers auf die Küstenstadt Natanja gekommen. Dabei wurden 5 Menschen zum Teil schwer verletzt und eine Frau getötet. Der irakische Bomber russischer Bauart wurde abgeschossen. In weiteren Luftgefechten melden die Israelis 21 Abschüsse arabischer Maschinen. Die Luftwaffe, die nach dem gestrigen Anfallserfolg über Nacht zum Lieblingskind der Nation geworden ist, unterstützt während des gesamten Tages die Bodenoperationen. Nur in Jerusalem selbst wurden mit Rücksicht auf die Stadt und ihre Menschen keine Düsenjäger eingesetzt. Dieser kurze Lagebericht über die Vorgänge zur Stunde kann allerdings noch keine Angaben über die Verluste beider Seiten enthalten. Bislang war nur zu erfahren, dass die Ägypter auf der Sinai-Halbinsel schwere Verluste an Menschen und Material hinnehmen mussten. Die Israelis beziffern dagegen ihre Verluste als verhältnismäßig gering. Außerdem wurden hier bekannt gegeben, dass sowohl an der ägyptischen als auch an der jordanischen Front zahlreiche Soldaten gefangen genommen wurden. Exakte Zahlen sind jedoch bislang noch nicht bekannt geworden. Klar erkennbar ist dagegen die Diskrepanz zwischen den Meldungen aus Israel und den arabischen Staaten, die die Situation betreffen. Hier ist man geneigt, den hiesigen Angaben mehr Glauben zu schenken, denn die Militärsprecher in Tel Aviv sind mit Erfolgsmeldungen viel zurückhaltender als Radio Kairo oder der syrische Rundfunk. Dass im Augenblick die Siegeschancen eindeutig auf Seiten Israels liegen, wird dadurch unterstrichen, dass die Rundfunkstationen der Araber nunmehr behaupten, Amerika und England hätten Israel mit eigenen Flugzeugen unterstützt. Diese von Kairo verbreitete Meldung lassen darauf schließen, dass man in den arabischen Ländern jetzt eine Ausrede sucht, um die eigenen Niederlagen zu vertuschen. In Israel dagegen haben die Erfolge der beiden ersten Tage noch keine Siegestimmung aufkommen lassen. Man registriert mit Genugtuung die eigenen Fortschritte und atmet befreiter, aber im Übrigen wartet man ab. Die Grundstimmung fasste vor wenigen Minuten ein Offizier mit folgenden Worten zusammen: Es läuft wesentlich besser, als wir zu hoffen gewagt hatten.
Einen Situationsbericht aus Tel Aviv übermittelte Wolfgang Marwitz. Hören Sie gleichfalls aus Tel Aviv einen Kommentar von Rolf Schloss.
Der Ausbruch des arabisch-israelischen Vielfrontenkrieges hat mit einem Schlage alle die Argumente in den Hintergrund gerückt, die vor 48 Stunden in der Angst vor diesem Kriege erstrangig schienen. Niemand spricht hier mehr davon, welche Mächte mit welchen Mitteln die ägyptische Blockade des Aqaba-Golfes brechen wollen. Niemand spricht auch mehr davon, welche Rolle die 6. amerikanische Flotte in dieser Auseinandersetzung spielen wird. Und auch die bis vor 3 Tagen zur Schlagzeile erhobene Bewegung der sowjetischen Schiffe im Mittelmeer bleibt zur Stunde unbeachtet. Die bange Frage, ob automatisch mit dem Ausbruch eines Nahostkrieges auch die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion in eine direkte kriegerische Auseinandersetzung einbezogen werden, diese Frage ist zurückgestellt worden. Denn, soweit man nach 2 Kriegstagen schon ein politisches Urteil bilden darf, in seiner ersten Phase ist dieser Krieg eine Sache der unmittelbaren Feinde. Das heißt also, ein Kampf zwischen Israelis und Ägyptern, Jordaniern, Syrern und Irakern. Die ersten Kampftage scheinen denjenigen recht zu geben, die der Ansicht waren, dass sowohl die Israelis wie ihre arabischen Gegner der Auffassung sind, sie seien alleine mächtig genug, den Gegner auf die Knie zu zwingen, ohne dass man die militärische oder politische Hilfe einer oder mehrerer befreundeter Großmächte in Anspruch nehmen müsse. Man hat hier das Gefühl, dass dieser Kampf zwar ohne die Großmächte ausgetragen, doch sein Ergebnis in entscheidendem Maße die Rolle der Großmächte im Mittelmeerraum und im Nahen Osten bestimmen wird. Die Israelis gelten aufgrund ihrer Ideologie wie auch aufgrund ihrer Bewaffnung als einen den Westen repräsentierender Staat. Die ägyptische und syrische wie auch irakische Armee hingegen ist vollkommen mit sowjetischen Waffen ausgerüstet, wendet auch die sowjetische Kampftechnik an. Und bei den Diskussionen im Weltsicherheitsrat haben die Großmächte, ohne sich zugunsten der Israelis oder der Ägypter einzumischen, in ihrer Argumentation doch Partei ergriffen. Da vorerst hier in der Praxis des Krieges die Verknäuelung der Großmächte zumindest vorläufig zurückgestellt wurde, konzentriert man sich auf die Frage, welche sind die unmittelbaren Kriegsziele, werden sie von der einen oder anderen Seite erreicht und was dann? Das Kriegsziel der Ägypter, wie von Präsident Nasser formuliert, die Vernichtung Israels, die Wiederherstellung des arabischen Palästinas. Das Kriegsziel der Israelis, die Sprengung des politischen und militärischen Ringes um Israel. Sind erst einmal die Armeen der arabischen Staaten geschlagen, so sagen die Israelis, so wird es wohl interne Sache der arabischen Regime sein, ihren eigenen Weg zu gehen, ohne den Bestand Israels vorerst gefährden zu können. Die Israelis scheinen nach ihren Erfolgen der ersten 2 Tage ihrem Ziel näher gekommen. Die Araber hingegen von ihrem gesteckten Ziel bereits weiter entfernt zu sein. Damit kann die Frage des Regimes in jedem einzelnen arabischen Land und die Frage der arabischen Israel-Politik schneller als bisher gedacht ins Rollen gebracht werden. Wird auch die politische Lösung unter Ausschluss der Großmächte erfolgen? Das ist eine sich ebenfalls aufgrund der militärischen Situation schneller als noch vor 2 Tagen gedacht aufdrängende Frage. Interessant ist, dass der Erfolg der Israelis die ägyptischen Behörden veranlasste, heute schon durch Funk und Zeitung bekannt zu geben, dass der Einsatz amerikanischer und britischer Flugzeuge auf Seiten der Israelis festgestellt worden sei. Politische Beobachter sehen darin erstens den Versuch, den Ägyptern, dem Volk, erklärlich zu machen, dass nicht ein Kleinstaat wie Israel alleine siegen kann und dass zweitens die sich aus dem Streit haltenden westlichen Großmächte künstlich mit einbezogen werden. Und diese Linie, so meint man, sei nur mit Wissen der Sowjetunion eingeschlagen worden. Es zeichnet sich hier eine vor 48 Stunden noch nicht gedachte Möglichkeit ab. Die nämlich, dass die USA und Großbritannien politisch in einen Konflikt einbezogen werden, aus dem sie sich gerade wegen der Politik militärisch heraushalten wollen.
Rolf Schloss aus Tel Aviv kommentierte die militärische und politische Lage in Nahost.